Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Vor einigen Tagen wurde der Matthes und Seitz Verlag schön preisgekrönt und gefeiert auf dem Literaturfestival Monte Verita in Ascona. Auch für die Buchreihe Naturkunden, die wir schon oft betört in die Hände genommen haben und jetzt aus topaktuellem Anlass gern wieder den neuesten Band, ein Porträt vom Hasen. Jawohl. Geschrieben hat es ein erklärter Fachmann, der Diplom-Forstwirt und langjährige Leiter der saarländischen Forst- und Naturschutzverwaltung Wilhelm Bode. Und er ist jetzt in einem Studio in Greifswald. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Herr Bode.
Schönen guten Tag.
Sie haben die Naturkundenreihe schon mit den Bänden zum Hirschen und zu den Tannen bereichert. Wie tief verbunden Sie jetzt mit dem Hasen sind, das zeigt im Buch ein ja wirklich herziges Bild mit der Unterschrift: Der Autor am heiligen Abend 1953 mit seinen beiden Kaninchen Fritzchen und Hansi unter dem Weihnachtsbaum. Wie süß, Herr Bode. Waren die Hasen also Ihre erste große Naturliebe?
Ja, das war ganz sicher meine erste Tierliebe überhaupt. Und dadurch habe ich auch die Hasen nicht wie üblich unter Jägern als Zielobjekt kennengelernt, sondern es waren ja graue Kaninchen, sondern als individuelle Geschöpfe, denen ich stundenlang als Kleinkind zuschauen konnte beim Mümmeln, immer wenn ich aus dem Kindergarten kam.
Auf Ihre Jägerkarriere kommen wir noch, aber lassen Sie uns doch erstmal aus aktuellem Anlass über den Osterhasen sprechen, Herr Bode. Da gehen Sie gleich zu Anfang auf die Pirsch. Wer kam eigentlich auf die groteske Idee, schreiben Sie, dass ein Hase Eier legt und dann sie auch noch bringt? Kulturetymologisch habe ich jetzt gelernt, ist da überhaupt keine eindeutige Herkunft zu belegen, ne?
So ist das.
Wunderlich.
So ist das. Und deswegen suche ich die Erklärung in der Natur. Und ganz genau genommen in der kulturbegleitenden Natur, die wir im Grunde genommen verbinden mit unserer Vorstellung von Heimat. Und die hat sich geprägt in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Und zufällig oder nicht ganz zufällig entwickelt sich dort der Hase ganz besonders prächtig. Denn wir haben im Grunde genommen durch die Landwirtschaft des 19. Jahrhunderts dem Hasen ein Kulturparadies bereitet. Und das vermochte er als ehemalige Steppenart ganz rasch zu besiedeln. Und deswegen hatten wir dann im 19. Jahrhundert regelrecht explodierende Wildhasenbestände in unserer Landschaft. Und das gleiche, ähnliches ist auch in Bezug auf die Tanne zu sagen, die auch in der Zeit eine besondere kulturgeschichtliche Bedeutung hatte, die Weißtanne. Und wenn Sie mein Tannenbuch kennen, dann wissen Sie, dass die Tanne und der Hase eines gemeinsam haben. Sie stehen einerseits für eine andere Forstwirtschaft beziehungsweise für eine andere Landkultur und sie stehen natürlich für den Zeitraum etwa Anfang bis Mitte des 19. Jahrhunderts, in dem einerseits die Tanne verschwand und andererseits der Hase explodierte. Und beide stehen insofern für das richtige Wirtschaften in unserer Kulturlandschaft.
Na Moment, ja, die Tanne verschwindet, der Hase explodiert. Wie kommt es jetzt zum Osterhasen nach Ihrer These?
Zum Osterhasen, weil er genau zu der Jahreszeit, nämlich der Osterzeit, anfängt als Tagtier, als eigentlich nachtaktives Tier, auf den Feldern das frische Grün auch tagsüber zu fressen und zu rupfen. Und gleichzeitig blühen überall die schönen bunten Frühlingsblüher. Mhm. Und viele davon haben auch noch eiförmige Blütenkelche. Und last not least ist das ganze Ende der Fastenzeit, was die Kinder sehr vergnügt natürlich zum Anlass nahmen, Süßigkeiten von ihren Eltern in Osterhasenform zu verlangen. Und vieles, vieles mehr. Alles deutet darauf hin, dass der Osterhase just zur richtigen Zeit gewissermaßen in unser Kulturleben eintritt.
Jetzt habe ich es verstanden. Der Forstfachmann Bode mit der eigenen Osterhasenthese. Aber allgemein mal, Herr Bode, was zeichnet denn so den Feldhasen im ökologischen Sinne noch aus? Was leistet er denn für unsere Natur?
Also er ist weniger der große Leister, sondern er ist der große Profiteur, wenn wir es richtig machen. Und insofern schlage ich ja dann vor, dass wir den Feldhasen gewissermaßen zum Signet, zum Markenzeichen des Kulturlandschaftswandels machen. Also der Rückkehr zu einer biogenen, bodenfruchtbaren Landkultur. Und das zeigt er nämlich hundertprozentig an. Er ist nämlich als Wildtier ein besonders anspruchsvolles Wildtier. Er ernährt sich im Grunde genommen von 400 verschiedenen Kräutern, die alle als Begleitkräuter unserer Kulturlandschaft normalerweise auftreten, nur eben in unserer industrialisierten Kulturlandschaft nicht mehr. Deswegen geht es ihm so schlecht. Und es ist ja auch kein Wunder, dass er insofern auch ein, wenn man so will, ein Objekt der bildnerischen Kunst geworden ist. Mhm. Denken Sie nur, dass der Hase, der berühmte Hase, der berühmteste Hase und das berühmteste Tier überhaupt in der bildnerischen Kunst ist Dürers Hase.
Unglaublich, ja. Deshalb das auch wieder abgebildet. Herrliche Hasenbilder in Ihrem Buch überhaupt. Aber ich habe Sie unterbrochen, Entschuldigung.
Ja, und Dürers Hase 1502, da fragt man sich natürlich so ein bisschen, warum eigentlich? Denn zu dem Zeitpunkt gab es noch gar nicht viele Hasen. Denn das war eine Mangellandwirtschaft und die sagt ihm ja gar nicht so zu. Die berühmte Dreifelderwirtschaft, die führte eigentlich mehr und mehr zur Auslaugung der Böden, das heißt zu immer geringer bodenfruchtbaren Böden. Bis dann eben im 19. Jahrhundert die Kehrtwende zur Wechselwirtschaft und zur Kulturfolgewirtschaft mit dem bäuerlichen Familienbetrieb, dem gemischten Betrieb, der seine Dünger selbst herstellte und nicht kaufte. Das war genau das, der Zustand der Kulturlandschaft, die dem Hasen zusagte. Denn er ist ja mit der Besiedlung Europas aus den südosteuropäischen Steppen nach Europa eingewandert. Er ist im Grunde genommen ein Kulturbegleiter des Menschen. Nur anders als der Hase und die Katze wollte er nicht im Kochtopf landen. Denn Hase und Katzen, gut, die wurden zeitweise auch gegessen, aber der Hase schmeckt natürlich zu gut. Und deswegen hat er sich immer ein bisschen auf Distanz zu Menschen gehalten.
So wie Sie jetzt erzählen, Herr Bode, wird mir auch klar, dass Sie schreiben, dass Sie schon seit über 40 Jahren aufgehört hätten, als Jäger, nämlich Hasen zu schießen. Da gibt's auch ein ganz bewegendes Kapitel, wie Sie zum Jagen kommen und zum Hasenjagen. Warum haben Sie aufgehört?
Tja, ich habe zunächst einmal, ich habe schon als 10-, 12-Jähriger ganz unmittelbar den Todesschrei des Hasen kennengelernt. Das schreibe ich auch in dem Kapitel, denn ich kriegte mit 8 Jahren von meinem Vater eine Büchse geschenkt zum 8. Geburtstag, was natürlich viel zu früh war und sowieso waffengesetzwidrig, aber spielte damals alles keine Rolle in den 15 Jahren. Und ich habe dann tatsächlich mit 10, 11, 12 Jahren meinen ersten Hasen geschossen und vorher hatte ich 1, 2 Hasenerlebnisse und die führten natürlich auch dazu und natürlich meine Erinnerung an meine Kaninchen im Kindergartenalter, führten natürlich dazu, dass ich die Hasen als individuelle Lebewesen wahrgenommen habe. Und insofern konnte ich mich nie daran gewöhnen, dieses sportliche Schießen der Schützen, bei dem der Hase rolliert und dann ein großes Horridor. Und ich habe natürlich mich dann immer auch mit den Hasen ein wenig beschäftigt. Und dann musste ich feststellen, je älter ich wurde, etwa so mit 35 bis 40 Jahren, dass der Hase im Grunde genommen aus unserer Landschaft verschwindet. Das war genau die Zeit, als wir in der Landwirtschaft das Glyphosat einführten. Und das Glyphosat ist sicherlich der Hauptgrund, dass der Hase aus unserer Landschaft verschwunden ist, denn der tötet alle Beikräuter ab, die der Hase für ein gesundes physiologisches Leben dringend in seiner Ernährung braucht.
Schließen wir mit ein paar Versen, Herr Bode, aus einem Hasengedicht von Christian Morgenstern, das Sie im Schluss zitieren. Ganz viel Literatur kommt natürlich auch in Ihren Bändchen vor. Also, die Sonne geht im Osten auf, der Osterhas beginnt den Lauf. Um seinen Korb voll Eier sitzen 3 Häslein, die die Ohren spitzen. Vielen Dank, Wilhelm Bode, für diese Zeilen und für dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen.
Und auch für dieses schöne Büchlein Hasen in der Reihe Naturkunden im Matthes und Salz Verlag erschienen mit 159 Seiten für 22 €.